Hallo Jürgen,
Hallo Wolfram.
erstmal vielen Dank, dass ich dich interviewen darf. Freut mich, finde ich schön an diesem schönen Platz hier. Du lebst und leitest die spirituelle Regenbogengemeinschaft der Spiribos. Da kommt ja das Wort spirituell schon vor. Was bedeutet es für dich, spirituell zu leben?
Ja, ein spirituelles Leben ist für mich persönlich, aber auch für die ganze Regenbogengemeinschaft etwas, was 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr stattfindet. Das ist für uns kein Hobby, was man abends eine Stunde oder 2 Stunden praktiziert, sondern unser ganzes Leben richtet sich aus. Und Spiritualität heißt, schöpferische Realitäten bewusst werden zu lassen. Sich von Künstlichkeiten zurückziehen, unter anderem in der Meditation seine eigene Seele, seine eigene Geistigkeit kennen und zu begreifen, um genau diese Energie, diese schöpferische Liebe, die jeder Mensch für sich in seinem Innersten verborgen innehat, zu verstehen, zu begreifen und im Alltag zu leben. Und das macht unter anderem für uns auch aus, ein autarkes Leben zu führen, möglichst viele oder vielleicht sogar alles mit den eigenen Händen anzufertigen. Wir versuchen, Technik so weit wie möglich aus unserem Leben zu verbannen. Und dennoch gibt es also Technik, die wir kompromissweise eben auch nutzen, zum Beispiel auch das Internet, YouTube, Podcasts, um uns einfach kundzutun, weil wir unsere Spiritualität nicht für uns alleine irgendwo im stillen, verborgenen leben, sondern wir halten unsere Spiritualität für wichtig und wir möchten dieses unseren Mitmenschen ermöglichen, kennenzulernen. Und deshalb sind wir sehr offen für all die Menschen, die respektvoll darum bitten, unsere Spiritualität, unser natürliches Leben kennenzulernen. Und seit vielen Jahren, die Regenbogengemeinschaft existiert seit 16 Jahren. Und die ganzen Jahre sind wir offen und transparent gewesen. Jeder, der sich dafür interessierte, konnte uns kontaktieren und kann eine Stunde mit uns sich austauschen. Wir haben versucht, den Menschen die Möglichkeit zu geben, bei uns zu Gast zu sein für einen Tag, für mehrere Tage, für Wochen, zum Teil für Monate, um tatsächlich unser Leben live zu erfahren im Alltag. Und genau das ist, was für mich Spiritualität ausmacht. Einfach abends eine Stunde zu meditieren. Und dann aber am nächsten Tag in diese Welt irgendwie zu funktionieren, um ja, vielleicht auch das benötigte Geld heranzuschaffen, was wir in der heutigen Zeit alle irgendwie benötigen, aber oft genug dabei auch diese Schöpfung Schaden zufügen im Alltag, in unserem sogenannten Berufsleben. Und genau das ist eben für mich keine Spiritualität, sondern Spiritualität bedeutet für uns, unser ganzes Umfeld zu begreifen, zu erfahren, den Geist hinter den Dingen, die durch diese Schöpfung hervorgegangen sind, zu verstehen. Und zu verstehen, dass in diesem Geist Kräfte sind, die uns Menschen helfen, unseren Alltag in Liebe zu meistern und zu unserer Liebe zu bekennen, unsere Liebe bewusst zu leben. Genau das ist, was für uns Spiritualität ausmacht.
Liebe ist was ganz Natürliches, also ist dem Menschen eigentlich sehr nah. Es ist sein Wesen eigentlich, ein liebevolles Wesen zu sein.
Ja, für uns stellt sich Liebe so dar, dass jeder Mensch seine persönliche Seele in sich trägt, die kurz nach der Geburt reinkarniert ist und mit dieser Seele auch gleichzeitig das geistige Vorbild reinkarniert ist. Das reinkarniert aber nicht in den menschlichen Organismus, sondern in Mutter Erde und versucht in einem natürlichen Umfeld auf diesen Menschen einzuwirken, um die Seele in dem Menschen zu unterstützen, Kraft und Raum zu gewinnen, sich über den Verstand, über das Großhirn auszudrücken. Und wenn uns unsere seelische Grundnatur bewusst wird und wir sie akzeptieren, dann ist es uns möglich, mit all unseren Gefühlen, Gedanken, Worten und Taten genau diese Liebe zum Vorschein zu bringen. Und für uns ist es so, dass es eigentlich sogar die Verpflichtung eines jeden einzelnen Menschen wäre, seine persönliche seelische Grundnatur, seine Liebe zum Vorschein zu bringen. Wenn das alle Menschen täten, könnten wir darüber die gesamte Schöpfung begreifen, weil jeder einzelne Mensch einen Teil dieser Schöpfung repräsentiert. Und es gibt für uns keinen Menschen, der mehr wert wäre oder weniger wert wäre. Wir haben alle unterschiedliche schöpferische Energien, Seelen in uns, die aber alle gemeinsam die gesamte Schöpfung darstellen würden. Und da zählen wir nicht nur den Menschen zu, sondern wir zählen auch die Tiere, die Pflanzen, die Mineralien, die Erze dazu. In all dem verkörpert sich für uns schöpferische Liebe. Und das ist auch mit der Hauptgrund, warum wir eigentlich Technik ablehnen, weil Technik eigentlich immer etwas so Künstliches ist, was Schöpfung geschadet hat, um es produzieren zu können, es herstellen zu können. Die meisten mechanischen Dinge können wir mit unseren Händen machen, aber diese Hightech-Gerätschaften, die sind nicht mit den bloßen Händen anzufertigen, sondern die werden heute von Maschinen, von Computern gefertigt und bestehen alle aus Rohstoffen, die aus Mutter Erde herausgerissen wurde, ausgebeutet wurden und damit großen Schaden angerichtet wurde. Für jeder Tropfen Rohöl oder für alles Gas, Torf und Kohle ist aus den fossilen Stoffen entstanden, die Millionen Jahre alt sind, aber auch in diesen fossilen Stoffen ist der Geist der lebendigen Pflanzen drin erhalten. Er spiegelt sich darin. Und wenn wir diese Dinge in Schall und Rauch aufgehen lassen, dann nehmen wir uns selber schöpferische Energien, Hilfen, die uns eigentlich unterstützen wollen, zu unserer eigenen Liebe zu finden. Deshalb, aus unserer Sicht ist es so, dass die menschliche Seele nicht vollkommen ist. Sie hat Lichtteilchen und sie hat Schattenteile. Wogegen all die Helfer um uns herum, der Geist, die Seelen von Tieren, von Pflanzen, von Mineralien, von ihnen, die sind vollkommen. Sie stellen sich dem Menschen zur Verfügung, damit der Mensch seine Seele vollkommen werden lassen könnte. Aber dafür braucht jeder einzelne Mensch das Bewusstsein über seine persönliche Seele. Und er sollte im Laufe des Lebens auch das Bewusstsein erlangen, die Kraft, die Energie, die Liebe von all dem, was ihm umgibt, zu verstehen und zu begreifen. Und genau dieses Begreifen, Lernen, ist für uns Spiritualität.
Okay. Das Unperfekte an menschlichen Seele, wie du es nennst, Unvollkommene, ja. Ist das der Gedanke, getrennt zu sein von den anderen?
Also ich müsste denn vielleicht definieren, was wir unter Seele verstehen. Eine Seele besteht für uns aus rund 2 Millionen sogenannter Urteilchen. Von diesen 2 Millionen Urteilchen gibt es Urteilchen, die sind schon zu Licht geworden, sie sind vollkommen. Und andere sind noch auf dem Weg, sie suchen über die Bewusstwerdung in der Materie vollkommen zu werden. Es ist so, dass wir es so sehen, dass wir Menschen in einem Zyklus existieren. Und wir glauben fest daran, dass wir uns im Moment in den fünften Menschenzyklus befinden. Und jeder einzelne Zyklus ist in vier Etappen abgeteilt. Das goldene, silberne, kupferne und eiserne Zeitalter. Im goldenen Zeitalter, das ist das, was wir aus der Mystik, aus der Vergangenheit, aus der Geschichte kennen, die sogenannte Adam- und Eva-Geschichte. Da sind die Menschen absolut im Reinen. In der Umgebung, in der sie existieren, herrscht ausschließlich Liebe, weil durch Liebe ist dieses Schöpfungssystem entstanden. Alles, was wir heute, und wir befinden uns heute im eisernen Zeitalter, was wir heute an Dunkelheit wahrnehmen, ist die Energie, die all die Menschen in den letzten 124.000 Jahren, der unser Zyklus läuft, selber produziert haben. Das heißt, immer dann, wenn ein Mensch gegen seine eigene Grundnatur seiner Seele wirkt und agiert, produziert er mit seinem Großhirn negativen Geist. Wenn wir aber bewusst die Natur unserer Seele leben, produziert unser Großhirn positiven Geist. Positiver Geist drückt sich in reine Liebe aus, wogegen negativer Geist das ist, was viele Menschen als Boshaftigkeit, als Dunkelheit in dieser Welt wahrnehmen. Das heißt, unser Schöpfungssystem basiert auf reiner Liebe und es beginnt in reiner Liebe. Und in jedem einzelnen Zyklusetappe, goldenes, silbernes, kupfernes und eisernes Zeitalter, gibt es so etwas wie ein Eistrich. Wenn dieser Eistrich erreicht ist, haben wir Menschen in diesem Zyklus so viel negative Energie produziert, dass man nicht mehr vom goldenen Zeitalter sprechen kann, sondern vom silbernen. Und so geht das im silbernen, im kupfernen und im eisernen ebenfalls. In dem eisernen Zeitalter haben wir so viel negative Energie produziert, dass es einfach viele Menschen fast nicht mehr aushalten. Und ich glaube nicht, dass ich damit alleine stehe, sondern ich höre es einfach von vielen, vielen Menschen, die uns aufsuchen, die den Kontakt mit uns suchen, die ebenfalls dieses Gefühl haben, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich dieses Gefühl von übermannt zu sein, sich nicht mehr in seiner Liebe ausdrücken zu können, zu dürfen, dass diese Dunkelheit, diese Macht des Bösen immer, immer, immer stärker wird und vielen Menschen, die noch mit ihrem Urgrund ihrer Seele wirken und agieren, es einfach fast nicht mehr ertragen können und sie auf der Flucht sind. Und ja, ich glaube, ich kann das ruhig sagen. Die Regenbogengemeinschaft hat Deutschland vor 16 Jahren nicht verlassen, weil wir Deutschland in sich schrecklich finden. Aber so wie die Gesellschaft sich in Deutschland entwickelt hat mit ihrem Egoismus, das war uns und wurde uns immer mehr zuwider und deshalb sind wir von Deutschland nach Afrika, nach Togo ausgewandert und dort einen Raum zu suchen, in der Hoffnung, wo Menschen leben, die mit dieser Gier nach mehr einfach noch nicht so verwachsen waren, wie wir das in Deutschland wahrgenommen haben. So und so sind wir in den letzten Jahren in den verschiedenen Etappen weitergezogen, wenn wir gemerkt haben, dass wir uns nicht weiterentwickeln können im geistigen Sinne und dass man unsere Entwicklung, wo durchaus immer in diesen Regionen, wo wir waren, einschränkte. Und ja, ganz gleich, wenn wir materiellen Verlust darüber erlitten, sind wir weitergezogen, um unsere Seele weiter die Möglichkeit zu geben, Freiraum zu schaffen, um in unserer persönlichen Liebe frei leben zu können und nicht fremd gesteuert zu werden.
Du hast eben Meditation erwähnt. Was heißt für dich Meditation? Nach innen schauen oder eine bestimmte Technik?
Also was ich persönlich unter Meditation verstehe, ist, dass ein Mensch lernt, in sich hineinzuschauen. Und dieses in sich hineinschauen beginnt aber eigentlich damit, und das erfahre ich einfach seit 25 Jahren, seit ich als Meditationslehrer fungiere, dass es den Zivilisationsmenschen eben am schwersten fällt, den Zustand des Nichtdenkens einzustellen. Und für mich fängt aber erst dann eine Meditation an. Viele Menschen in der Vergangenheit haben mir erklärt, ich meditiere. Und wenn wir denn gemeinsam meditiert haben, dann habe ich gemerkt, er ist noch gar nicht in dem Zustand, dass man es Meditation nennen kann. Er versucht, zur Ruhe zu kommen. Und er kann so manch einer auch besser nachdenken. Aber das ist eigentlich keine Meditation. Meditation fängt an, wenn wir nicht mehr anfangen zu denken und in diesem Zustand unsere Seele in unserem Großhirn einfließen kann, um unsere Liebe als Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Das ist für mich persönlich oder für uns in der Regenbogengemeinschaft eine Meditation. Und darin können wir uns selber erkennen. Darin können wir unsere Schwächen erkennen und unsere Stärken. Und wenn wir unsere Schwächen erkennen, können wir unsere Schwächen zu unseren Stärken werden lassen. Aber wir müssen zulassen, dass wir tatsächlich Schwächen haben. Wenn wir einfach davon ausgehen wollen und sagen, ich habe keine Schwäche, dann werden wir mit unseren Schwächen immer weiter leben. Deshalb, wir nutzen zum Teil eben alles, was die Schöpfung uns präsentiert. Ob das Erze sind, Mineralien sind, Pflanzen sind. Aber wir arbeiten auch gerne mit Farben. Und deshalb in der Meditation haben wir uns vor etlichen Jahren angeeignet, bevorzugt Kleidung zu tragen, wie der tibetische Buddhismus sie nutzt. Das Safrangelb, weil dieses Safrangelb für uns eine Energie freisetzt, die uns unsere Geistigkeit besser wahrnehmen lässt. Wogegen dieses Rot aus dem tibetischen Buddhismus uns dazu verhilft, dass wir unsere eigenen Schwächen besser erkennen können. Das löst diese Farbe aus. Und deshalb ist es, dass wir diese Farben gerne nutzen, in der Meditation, aber auch oft also im Alltag, weil wir einfach diese Hilfsmittel, die die Schöpfung uns zur Verfügung stellt, eben alle nutzen wollen. Und was wir gänzlich ablegen, ist, dass man über Drogen oder über Alkohol eine Bewusstseinsveränderung einleitet. Weil da entsteht eine Bewusstseinsveränderung, die uns nicht zu unserem Seelengrund führt, sondern eher in dunklen Wegen reinleitet und uns verwirrt und verirrt. Aber ansonsten, Mineralien oder Kräuter äußerlich angewandt oder Pflanzen, die einem umgeben, dass man sich einen ganz bestimmten Baum sucht, so wie wir jetzt den Meditationsgarten hier in La Gomera haben entstehen lassen, wo es viele unterschiedliche Pflanzen gibt und jeder kann sich einen Meditationsplatz aussuchen und versucht, die Energie der Pflanze zu nutzen, um seine eigene Seele zum Vorschein kommen zu lassen, um zu begreifen, wer er tatsächlich aus schöpferischem Ursprung tatsächlich ist. Weil die meisten Menschen, sie glauben, sie wären das, wo diese Welt uns zugemacht hat. All die Zeugnisse, die Diplome, die wir an die Wand nageln können. Aber das macht nicht wirklich einen Menschen aus schöpferischer Sicht aus. Im Gegenteil, wer das glaubt, der entfremdet sich von seinem schöpferischen Ursprung immer mehr. Ein Diplom, dass ich ein guter Zimmermann bin, der sagt einschließlich aus, dass ich gut mit Holz umgehen kann. Das sagt aber gar nichts aus, dass ich zwischenmenschlich mit Menschen gut umgehen könnte. Aber das sollte eben auch ein Zimmermann können. Er sollte nicht nur mit Holz gut umgehen können, sondern er sollte auch mit seinen Mitmenschen respektvoll umgehen. Und genau das zu begreifen, glauben wir, dass das über die Meditation die Selbsterkenntnis wachsen kann, aber dass man darüber denn auch anfängt zu begreifen, was die Welt rund um einen ausmacht, wo man sich hingezogen fühlt, was einen besonders unterstützt, um sich selbst ausdrücken zu können mit all die Liebe, die einen einzelnen Menschen ausmacht. Und das ist das Wesentliche. Jeder Mensch ist ein Kind des Lichts Und er spricht von Liebe. Die Frage ist, lest sein Verstand mit all dem Anerzogenen, was er in Jahrzehnten angehäuft hat, lässt er die eigene Liebe wirklich zu, dass die sich ausdrücken kann? Und das ist, was wir versuchen wollen und warum wir uns auch gerne öffentlich zum Ausdruck bringen, weil wir die Menschen wirklich daran erinnern wollen. Wir sind keine Verstandswesen, dafür sind wir nie geschaffen worden, sondern wir Menschen sind Wesen der Liebe, des Lichtes. Und das haben wir im eisernen Zeitalter leider, wir sind fast alle vergessen. Und wir möchten einfach daran erinnern, ohne erhobenen Zeigefinger. Aber der uns fragt, warum wir so leben, erklären wir uns gerne. Weil wir glauben, dass jeder Mensch, der sich im Schöpferischen, im Inneren versteht und begreift, dass dieser Mensch in der Lage ist, mehr Liebe in diese Welt zu bringen. Und das ist im Endeffekt, was diese Welt ausmacht. Menschen, die ihre Liebe in Demut zum Ausdruck bringen.
Gerade heute, meine ich, gibt es viele Menschen, die würden gern ihre Liebe leben und zeigen, aber die fühlen sich durch Erfahrungen, die sie gemacht haben, traumatisiert, also irgendwie gehemmt, dass sie da gar nicht dran hin können ist es für solche Menschen gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir selber seit Jahren machen. Wie gesagt, wir sind sehr offen in unserer Lebensweise und daher sind viele Menschen, die uns auf unterschiedliche Weise kontaktieren und von uns Rat suchen. Ja, es gibt sehr viele Menschen, die tatsächlich auf der Suche sind und die nicht so richtig, ja, denen das Vertrauen, denen den Mut fehlt, die Hoffnung fehlt, ihr Leben irgendwie zu verändern. Aber das ist was, was ich persönlich seit vielen Jahren versuche zu tun und wir auch als Gemeinschaft, eben Mut zu machen, Hoffnung zu machen. Wir sehen uns nicht als Übermenschen. Wir sind Kinder der Zivilisation, wie die meisten anderen auch, die in Europa leben. Aber wir haben alle irgendwie die Erkenntnis, die Erfahrung gemacht, ich persönlich über eine langjährige Erkrankung, die mir im Endeffekt zu dem Geistigen geführt hat. Ich bin vorher ein Mensch gewesen, der absolut mit der Natur verbunden war, der gerne etwas angepackt hat, etwas bewegt hat, aber ich habe hinter all der wundervollen Schöpfung habe ich den Geist nicht begriffen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht erkannt. Ich habe immer an eine höhere Kraft geglaubt. Das musste nicht unbedingt ein christlicher Gott sein, so wie ich erzogen worden bin. Aber ich wusste, da gibt es irgendetwas Größeres über uns Menschen, was uns irgendwie zur Seite steht und unterstützen kann. Aber ich habe es nicht erkannt. Ist eine 14-jährige Krankheit, genau gesagt eine Borreliose-Erkrankung, hat mir auf den Weg gebracht, das Geistige zu verstehen und zu begreifen. Ich habe viele Jahre, die ganzen Jahre, habe ich versucht, über die Schulmedizin Hilfe zu bekommen. Ich habe sie nicht bekommen. Ist, als ich nach 12 Jahren eigentlich aufgegeben habe und habe zu meiner Frau gesagt, ich bin bereit zu sterben. Ich werde in keine Klinik mehr gehen. Ich lasse diese demütigenden Handlungen nicht mehr über mich ergehen. Ich bin lieber bereit zu sterben, als das weiter mitzumachen. Ja, wir hatten uns schon seit Jahren den Traum erfüllt, in der Natur zu leben. Wir lebten in einem kleinen Eifeldorf. Das war unsere Wunschheimat. Und ich bin mehr oder weniger auf allen Vieren in diesen Wald gerobbt. Und ich habe in diesem Wald Hilfe gefunden. Die ersten Male, wo ich aus dem Wald zurückkam, habe ich zu meiner Frau gesagt, jetzt bin ich auch noch bekloppt obendrauf, weil ich habe Dinge wahrgenommen, die ich konnte sie nicht fassen. Ich bin bis zu diesem Zeitpunkt ein naturverbundener Mensch gewesen, aber ich hatte mit Spiritualität nichts am Hut. Und die Wesenheiten, die da auf mir zukamen, ja, die kannte ich aus Märchen, aus der Mystik, aus Sagen. Aber dass die tatsächlich existieren sollte, war für mich mehr oder weniger unfassbar. Und dennoch haben diese Wesen mich in eine Liebe eingebettet, die ich in der ganzen Menschheit nirgendwo vorher habe kennengelernt. Diese Liebe hat mich überzeugt, dass das etwas Reales sein musste. und mit der Unterstützung und die Hilfe meiner Frau, die mir genau das eben kundgetan hat, die sagte, das, was du da ausdrückst, was du da spürst, kann doch nichts Schlechtes sein. Wenn du so eine Liebe dort wärst, erfährst, dann musst du dich diesem Energien weiter zuwenden und sehen, was wird das? Und ich habe mich zugewendet. Und sie haben mir gelehrt, wie ich mit Pflanzen umgehen soll, wie ich Pflanzen selber zu mir nehmen soll. Und so bin ich bis heute etwa 25 Jahre ausschließlich von diesen geistigen Wesen geschult worden und belehrt worden, was ich falsch mache, was ich richtig mache. Wenn ich anderen Menschen schamanischen Rat gebe, sind es genau diese Wesen. Es ist nicht die Erfahrung von 25 Jahren, sondern ich versuche für jeden einzelnen Menschen, versuche ich in Kontakt mit die Seele dieses Menschen zu gehen. Ich versuche mit sein geistiges Vorbild in Kontakt zu gehen, mit dem positiven Karma, was seine Seele in allen Vorreinkarnationen erfahren hat. Und so kann ich also von Dimension zu Dimension gehen, wo diese betreffende Seele Freunde, Helfer, geistige Führer hat. Und all diese geistige Wesen teilen mir mit, was ich diesen Menschen raten soll, wie ich ihn helfen kann, dass er zu seiner Liebe findet. Und Liebe bedeutet gleichzeitig heil werden. Wenn wir von Krankheit sprechen, das, was Krankheit ausmacht, ist eigentlich immer, dass es in dem Menschen einen Bruch gibt zwischen seiner Seele und seinem Verstand. Das führt zu Krankheit. Und nur diesen Weg umzukehren, über Bewusstwerdung, über Bewusstseinsentwicklung, Bewusstsein nicht über die materielle Welt, sondern das Bewusstsein über meine persönliche seelische Grundnatur. Und wer die versteht, kann auch das Seelische um ihn herum begreifen und verstehen. Er kann auch vielleicht besser verstehen, warum sein Nachbar so und so ist, auch wenn es einem jeden Tag aufregt. Aber wir können viel besser damit umgehen, wenn wir anfangen zu verstehen, warum er genau so ist. Aber dafür müssen wir uns überwinden, unsere persönlichen Schwächen zu verstehen. Und dann können wir auch die Schwächen unserer Mitmenschen verstehen. Und das ist für mich ein Ausdruck von schöpferischer Liebe. Und wie mehr Menschen das tatsächlich praktisch tun, 24 Stunden, nicht abends in der Meditationsgruppe, einen Freund in den Arm nehmen, kann jeder Depp. Aber jemanden in den Arm nehmen, ihm vergeben und verzeihen, der nicht mit einem gleichgesonnen ist, da gehört eine gewisse Größe zu und eine gewisse Erkenntnis, eine Selbsterkenntnis und damit ein Zugehen auf schöpferische Liebe. Und dann bekommen wir ja Toleranz, Respekt vor den Dingen um uns herum, aber auch für uns selber, weil ich erfahre es immer wieder, dass viele Menschen sich selbst viel zu sehr reduzieren, sich unter den Scheffel stellen, sich klein machen. Und das ist grundsätzlich falsch. Alle Menschen haben die gleiche Wertigkeit. Niemand hat das Recht, sich zu erhöhen, aber auch niemand sollte sich klein machen und unterdrücken und damit seine Seele, seine schöpferische Liebe im Staub treten, weil das tun wir damit. Ich spreche nicht, dass wir im Hochmut arrogant agieren sollten, aber Demut heißt nicht auf die Knie rutschen, sondern Demut heißt Respekt vor schöpferische Liebe zu haben. Und das Erste, was wir begreifen können, ist unsere eigene Liebe. Und wer seine eigene Liebe begreift, kann darüber hinaus anfangen, die Liebe in seinem Umfeld zu begreifen.
Wie sieht deine schamanische Beratung praktisch aus? Also kommen die Menschen, musst du dich erst auf sie einstimmen oder ist da ein Gespräch? Interessiert dich die Geschichte der Menschen?
Also im Laufe der über 20 Jahre schamanischen Beratung hat sich die schamanische Beratung sehr stark gewandelt, weil wir einfach auch die Zeit sich verändert hat. Die Nöte der Menschen haben sich verändert und das eiserne Zeitalter ist 20 Jahre weiter fortgeschritten. Und es gibt bestimmte Belastungen in unserer Welt, Manipulationen an den einzelnen Mensch, aber auch global an die ganze Menschheit, die im Moment die größte Bedeutung haben. Und diese Belastungen versuche ich zu erkennen. Das heißt, ich fange jetzt hier auf La Gomera ganz neu an mit dem Meditationsgarten und diesem Blütengarten. Die Menschen können dort hinten in dem Meditationsgarten zu jeder Zeit hinkommen. Sie müssen sich nicht anmelden, sie müssen sich nicht abmelden. Sie suchen sich den idealen Platz und versuchen, in sich hineinzufühlen. Und wenn sie mir kundtun, dass sie Rat von mir möchten, lade ich sie hier in den Blütengarten ein. Und ja, die meisten haben das Bedürfnis, gewisse Dinge mitzuteilen. Ich lasse sie denn auch gerne mitteilen, aber das ist für mich eigentlich nicht das Wesentliche. Dieses Mitteilen ist eigentlich nur dafür gedacht, weil die Menschen damit zur Ruhe kommen. Und wie ruhiger sie sind, wie mehr tiefer kann ich in ihnen hineinfühlen, um zu sehen, wo die Disharmonie zwischen Seele und Verstand besteht. Oft sind es sogenannte Glaubenssätze, die Menschen irgendwann im Leben entwickelt haben und sie wissen schon gar nicht mehr, dass sie den Glaubenssatz mal hatten. Sie agieren aber immer noch unterschwellig im Unterbewusstsein mit diesem Glaubenssatz. Und diese Glaubenssätze haben Blockaden entstehen lassen. Sie haben vielleicht Seele ausgesperrt und diese Seele könnte sich gar nicht ausdrücken, weil der Glaubenssatz es verhindert. Andere sind Manipulationen, die durchgeführt wurden zu ganz bestimmten Zeiten. Und ich teile den Menschen genau diese Zeiten mit. Das heißt, das Jahr, der Monat und vielleicht sogar die Tage. Die Menschen können, wie also in sich hineinfühlen und können zurückgehen und werden zu diesem Zeitpunkt ein sehr unwohles Gefühl in sich wahrnehmen. Und dieses unwohle Gefühl war, weil mit diesem Glaubenssatz, mit dem Gedanken, den einer hatte und an die Taten, die daraus folgten, er seine eigene Seele verdrängt hat, abgelehnt hat, verstoßen hat, aus Unbewusstheit. Und wem dieses wieder bewusst wird und sich an diesen Zeit einklingt, ist es Menschen möglich, dieses negative Gefühl, was sich im Unterbewusstsein eingelagert hat, zu wandeln, wenn er in diesen Moment mit seiner eigenen Liebe einhüllt und somit diese Liebe platzt im Unterbewusstsein nimmt. Und ich habe es oft genug erfahren, dass Menschen sich dadurch vollkommen anfangen zu verändern. Sie werden heiler, sie finden wieder zu sich zurück. Weil wenn sie diesen Glaubenssatz auflösen und erkennen, das ist ja ein totaler Quatsch gewesen, den ich da damals gedacht habe, kann die Seele wieder zurückfließen. Weil die Seele mag den Körper verlassen, aber verlässt nicht diese Welt. Sie gibt eine bestimmte Region, wo sich genau diese Seelenteile zurückziehen, aber diesen Menschen beobachten und sie warten darauf, wann gibt er diesen Glaubenssatz auf? Weil sie wollen unbedingt zurück, weil dieser menschliche Organismus, das ist für mich eine Kathedrale, ein Dom für eine menschliche Seele. Und nur dieser menschliche Organismus kann dieser Seele in dieser Reinkarnation den Weg ebnen, um zu Licht zu werden. Es gibt keinen besseren Organismus, keinen besseren Aufenthaltsort wie dieser menschliche Körper. Und deshalb wartet Seele darauf. Sollte ein Mensch diesen Glaubenssatz verändern, findet die Seele in dem menschlichen Organismus wieder Schutz. Und so fließt sie wieder in diesen Menschen ein, und dieser Mensch fängt an, heile zu werden. Weil unser gesamter Organismus sollte eigentlich von unserer Seele gelenkt und geleitet werden. Unsere Seele schickt ständig Impulse zu unserem Großhirn. Ein neutrales Großhirn schickt diesen Impuls in jede einzelne Körperzelle. Und dann funktioniert dieser Körper. Damit könnte er hunderte Jahre alt werden, so wie es im goldenen Zeitalter ist. Unser Organismus, unser Großhirn, was Liebe aussperrt, lässt uns krank werden, ob mit 20 Jahren, mit 50 Jahren oder mit 80 Jahren. Und genau dieses Aussperren lässt uns sogar sterben, weil in diesem Organismus sich keine Seele mehr befindet und sie kann keine Lichtwerdung mehr stattfindet. Aber dafür ist dieser Organismus geschaffen. Und wenn keine Lichtwerdung, also keine Weiterentwicklung einer Seele möglich ist, damit ist Leben unnutz. Unsere ganze Bewusstseinsebene, unsere ganze materielle Welt ist von Geist entwickelt, entstanden und wir glauben, in dieser materiellen Welt zu existieren. Aber es ist eigentlich eine Illusion. Aber wenn wir die Illusion so materialisieren, dass für uns nur noch Materie zählt und wir den Geist gänzlich vergessen, werden wir erkranken. Ganz gleich, in welchen Bereichen wir erkranken, ob das der Magen ist, der Herz ist oder unsere Haut ist oder ob es einfach, dass wir nur noch boshaft sein können, dass wir zu den unbeliebten Nachbar werden, der nur wie es ein Isogramm ist, der nie ein Lächeln auf dem Gesicht trägt. Auch das ist eine schlimme Krankheit, Lieblosigkeit. Und das ist so die schlimmste Krankheit, die wir tatsächlich ausdrücken und leben können. Und ich glaube, jeder einzelne Mensch, der etwas verändern möchte in seinem Leben, der kann nur dann etwas verändern, wenn er anfängt, in sich hineinzufühlen und in sich anfängt zu begreifen, was er aus schöpferischer Sicht ausmacht. Weil dann findet er zu seiner Liebe. Und wenn er dann noch den Mut findet, diese Liebe zu leben, in Demut, dann wird er heile werden. Und dann wird er zu einem Sonnenschein, weil er einfach ein fröhlicher, glücklicher Mensch ist. Und mit Freude im Herzen alles tut, ganz gleich. Ob er eine Toilette putzt, ob er ein Auto repariert oder ob er ein Möbel herstellt oder ob er einen alten, kranken Menschen betreut. Er tut es mit Liebe im Herzen und das sollte uns Menschen tatsächlich ausmachen.
Du sprichst eben auch von schöpferischer Liebe. Das Schöpferische, bezieht sich das auf die Schaffung von materiellen Gegenständen oder worauf bezieht sich das Schöpferische nochmal genau?
Nein, ich drücke extra immer, setze das Wort vor Liebe, dieses schöpferische Liebe, weil es für mich zwei unterschiedliche Liebensformen gibt. Das, was wir Menschen tatsächlich als Liebe bezeichnen, hat für mich persönlich nichts mit dieser schöpferischen Liebe zu tun, weil wir Menschen allzu gerne eine bestimmte Sache bis zu einem bestimmten Punkt lieben und dann nicht mehr. Und das ist keine schöpferische Liebe, weil schöpferische Liebe hat keinen Anfang und sie hat kein Ende. Sie ist grenzenlos. Ich sage mal ganz deutlich ausgedrückt, wir können uns wie der letzte Henker, wie das letzte Schwein benehmen. Schöpferische Liebe lebt uns immer noch, weil sie immer noch die Hoffnung hat, dass wir zu unserer Liebe finden und zu netten, freundlichen Menschen werden. Aber wir Menschen haben diese Hoffnung nicht. Wie viele lieben ihren Sohn, solange der Sohn das tut, was Papa und Mama von ihnen erwartet. Tut er das nicht, wird er zwangsweise vielleicht so ja enterbt. Das hat nichts mit schöpferischer Liebe zu tun. Ich bezeichne das zu gerne als Verstandesliebe. Und so lieben wir unseren Hund. Und wenn er irgendeine Eigenschaft anlegt, die wir nicht mögen, dann mögen wir ihn nicht mehr, dann wird er ins Tierheim abgeschoben. Und deshalb sage ich gerne schöpferische Liebe. Schöpferische Liebe kann auch ein Mensch leben. Aber dafür muss er seinen Verstand beruhigen und muss seinen Seelengrund die Möglichkeit geben, sich in seinem Verstand auszudrücken. Und dann fangen wir an, schöpferische Liebe tatsächlich zu leben. Damit verdrängen wir diese künstliche Verstandesliebe, die einen Anfang und ein Ende hat.
Kannst du noch mal beschreiben, was sind diese Wesen, die zum Beispiel in Pflanzen leben oder überhaupt diese ganzen Wesen, die es anscheinend noch gibt?
All die Wesen bestehen aus feinstofflicher Energie. Und wir müssen einfach sehen, der Ursprung unserer materiellen Welt basiert darauf. Neben unserem Schöpfungssystem, und es gibt nicht nur unser Schöpfungssystem, sondern es gibt mehrere Schöpfungssysteme. Jedes einzelne Schöpfungssystem existiert in dem sogenannten freien Raum. Dieser freie Raum meine ich nicht das Universum mit. Dieser freie Raum ist unendlich. Er hat ebenfalls keinen Anfang und kein Ende. Und in diesem freien Raum existiert keine Materie. In diesem freien Raum gibt es ausschließlich geistige Energien. Diese geistigen Energien schwirren in diesem Raum umher. Dort gibt es Energien, die würde man als lichte Energien bezeichnen und andere würde man als dunkle Energien bezeichnen. Es gibt aber auch Schattenenergien, die möchten gerne Licht sein. Sie fühlen sich dem Licht näher wie den dunklen Energien. Und darüber ist eigentlich ein Schöpfungssystem entstanden. In diesem freien Raum gibt es sowas, was ich als Bewusstseinszentrum bezeichne. Und diese fehlerhaften Schattenenergien klopfen bildhaft an dieses Bewusstseinszentrum an und sagen, was können wir tun? Wir wollen so werden wie die lichten Seelen, die hier rumschwirren, die wir als angenehmer empfinden. Und dieses Bewusstseinszentrum lässt sie in diesem abgeschirmten Raum eintreten und aus menschlicher Sicht würde ich sagen, sie beraten diese einzelne Energiezelle und sagen, es gibt das, dieses Schöpfungssystem und jenes Schöpfungssystem. In dem Schöpfungssystem, glauben wir, würdest du, was deine Energie ausmacht, am ehesten zu Licht werden können. Und wenn dieses Einzelenergie das zulässt, geht die in diesem Schöpfungssystem über und diese einzelne Zelle macht eine menschliche Seele aus. Das heißt, eine menschliche Seele hat etwa 2 Millionen von diesen Einzelzellen. Und diese Einzelzellen wollen in der Materie zu etwas Lichterem werden. Das heißt, reine lichte Energien haben unser Schöpfungssystem entstehen lassen. Und unser Schöpfungssystem ist in vielen einzelnen Dimensionen, in einzelnen abgeschirmten Bereichen eingeteilt. Diese Bereiche trennen sich ab durch Resonanz oder eben auch Disharmonie. Und so gibt es den Ort des Endhimmels. Dort befindet sich das reinste Licht, was diese Schöpfungssystem hat entstehen lassen. Da außenrum gibt es den sogenannten Ersthimmel. Der Ersthimmel steht als sogenannte Architektenstube. Aus diesem Raum heraus hat das reinste Licht in Verbindung mit den geistigen Vorbildern der einzelnen menschlichen Läutererseelen Materie kreiert. Das heißt, durch verdichteten Geist haben sie diese materielle Welten geschaffen, aber auch die einzelnen Zwischendimensionen, wo sich diese Seelen aufhalten in einer bestimmten Entwicklungsphase. So gibt es die nächste Etappe, ist die fünfte Dimension. Dort halten sich Seelen auf, die in der Materie sich schon fast zu reinem Licht entwickelt haben und sie brauchen keinen materiellen Organismus mehr, und können sich dort in einer feinstofflichen Welt zum reinsten Licht entwickeln, um dann in den Endhimmel einzufließen, um sich mit dem reinsten Licht zu verschmelzen. Darum ist die vierte Dimension, das ist die Ebene, wo sich alle Seelen befinden, die sich auf eine neue Reinkarnation vorbereiten. Darüber gibt es die dritte Dimension. Das ist eine Ebene, die Seelenteilchen nur kurze Zeit nutzen. Das heißt, sie fließen doch durch und empfangen Neutralität. Das heißt, sowohl bei der Reinkarnation sollen sie alles Vergangene vergessen, um dort neutral in einem menschlichen Leben existieren zu können, sich entwickeln zu können. Aber auch auf dem Rückweg nach dem materiellen Tod würden die Seele wieder durch die dritte Dimension, um eine gewisse Neutralität zu empfangen und zu verstehen und zu begreifen, was in der letzten Reinkarnation alles falsch oder auch richtig gelaufen ist. Darüber hinaus ist die zweite Dimension. Die zweite Dimension ist eine Dimension, die Seelen sehr häufig nutzen. Das heißt, wenn sie neu reinkarnieren, bekommt die Seele dort den sogenannten Erdenmantel angelegt. Das heißt, der Erdenmantel, wie er sieht, gibt der Seele das Bewusstsein für unsere materielle Erde. Weil die erste Dimension, die unsere materielle Erde darstellt, gibt es eben nicht nur die Erde, sondern es gibt 9 verschiedene Bewusstseinsebenen, die vollkommen unterschiedliche Welten haben und auch vollkommen unterschiedliche Wesen haben. Aber alle Seelen, auch die menschliche Seele, kann sich entscheiden, für welche Bewusstseinsebene sie die Lichtwerdung durchführen will. Das heißt, von der vierten Dimension wirkt eine Seele auf Mama und Papa, dass die einen idealen materielles Ebenbild für die Seele schaffen. Wirken sie auf Mama und Papa auf der Erde, kriegt die Seele automatisch in der zweiten Dimension den Erdenmantel angelegt, weil sie ja einen Körper auf der Erde hat entstehen lassen. Hat sie das in einer anderen Bewusstseinsebene, dann bekommt sie in der zweiten Dimension den Mantel angelegt für eben die andere Dimension, weil dort Vater und Mutter und der neue Kindskörper auf ihnen wartet. Dann die erste Dimension, wie schon angesprochen, ist diese Welt, wie wir sie kennen, diese Erdenwelt. Und wenn wir sehen, dass Science-Fiction-Filme, sie sind nichts anderes wie kleinste Erinnerungen aus den anderen Reinkarnationen, weil die menschliche Seele mit Sicherheit in jede andere Bewusstseinsebene auch schon eine Reinkarnation hinter sich hat, weil für diese Zeit dort der beste Mama und Papa waren, die das beste Ebenbild schaffen konnten. Und Science-Fiction-Filme werden gemacht, dass es in dem Film 10, 20, 30 Sekunden schöpferische Wahrhaftigkeit aus einer anderen Bewusstseinsebene ist, wo denn der menschliche Verstand eine 2-Stunden-Geschichte daraus entwickelt. Deshalb, unser menschliches Gehirn kann sich nichts ersinnen, was nicht vorhanden wäre. Aber die anderen Bewusstseinsebenen sind vorhanden, wenn der menschliche Verstand das auch nur sehr schwer annehmen mag. Aber so wie ich eben geschildert habe, wenn wir begreifen, was unsere Seele ist, fangen wir auch an zu begreifen, welche Reinkarnationen unsere Seelen schon hinter sich hat. Und dann können wir auch begreifen und können wie in einem Kopfkino erleben, wie unsere Seele in einem ganz anderen, fremden Körper, den wir gar nicht kennen, Erfahrung erlangt hat. Ob sie dort boshaft gewirkt hat oder ob sie in Liebe gewirkt hat, das kann uns bewusst werden. Und je mehr uns das bewusst wird, dass wir nicht nur Bewusstsein über dieses Leben haben, sondern sogar Bewusstsein über Vorreinkarnationen erlangen, begreifen wir die Größe, das, was unsere Schöpfung ausmacht. Wir können vielleicht anfangen zu begreifen, was schöpferische Liebe ausmacht. Dass sie tatsächlich kein Anfang und kein Ende hat. Das ist leicht mit Worten zu sagen, aber wie leicht fällt es einem, das mit unserem Verstand zu verstehen? Jeder Tellerrand hat einen Anfang und ein Ende. Wenn ich eine bestimmte Wegstrecke gehe, weiß ich, die fängt irgendwo an und die hört irgendwo auf. Also unser ganzes materielles Leben scheint uns irgendwo zu beschränken, zu begrenzen. Aber schöpferische Liebe ist raumlos. Und wenn wir dafür ein Bewusstsein bekommen, dann fangen wir an zu begreifen, was schöpferische Liebe tatsächlich ist. Und dann begreifen wir aber auch, dass Verstandsliebe, die Menschen allgemein leben, nichts als Heuchelei ist. Und wenn Menschen dahin gelangen, dann habe ich Hoffnung, dass diese Welt, dieses eiserne Zeitalter, vielleicht wirklich nochmal ein Halt stattfindet. Und auch in diesem eisernen Zeitalter wir mehr Raum bekommen, mehr Zeit bekommen, dass Schattenseelen zu Licht werden. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wird in absehbarer Zeit dieser Zyklus tatsächlich zu Ende sein. Und dann kann man nur hoffen, dass es möglichst viele Noahs gibt, weil aus all diesen Noahs, das heißt die Menschen, die wirklich in ihrem Seelengrund wirken und agieren, automatisch in dem neuen Zyklus Adams und Evas sind. Und der neue Zyklus sollte ein möglichst starkes, großes Fundament haben. Und das kann nur entstehen, wenn es viele Noahs gab, die denn viele Adams und Evas darstellen. Weil jeder einzelne Mensch trägt mit seiner Seele einen Teil unserer Schöpfung bei. Und je mehr Adams es gibt, gibt es ein stärkeres Fundament, eine größere Ausweitung und Ausbreitung von schöpferischer Liebe, so dass der nächste Zyklus vielleicht viel länger laufen kann, weil er mit mehr Liebe erfüllt ist, weil es gab auch schon in der Vergangenheit Zyklen, die sind über 400.000 Jahre gelaufen und unserer scheint jetzt mit 124.000 Jahre tatsächlich am Ende zu sein. Aber entscheiden tun über 8 Milliarden Menschen jeden Tag mit jeder Entscheidung, die sie fällen, ob sie die richtige Türe wählen oder die falsche Türe wählen. Wir alle gemeinsam entscheiden darüber, wann dieser Zyklus tatsächlich beendet ist. Je mehr Boshaftigkeit wir Tag für Tag leben, wie schneller werden wir das erreichen. Schaffen wir es, einen Stopp hinzukriegen und wir mehr zu unserer Liebe finden, gibt es auch in diesem Zyklus vielleicht noch ein Stück mehr Zeit und Raum, dass sich mehr Noahs entwickeln können und damit der nächste Zyklus vielleicht ein wesentlich besseres Fundament hat wie der jetzige.
Gibt es in deinem Weltbild auch Gott und ist Gott dann reine schöpferische Liebe oder reines Licht oder Nein. Wie?
Also alles das, was Menschen als Gott bezeichnet, ist erst ein paar tausend Jahre alt. All das, was wir als Götter bezeichnen, sind Wesenheiten, die wir erhöht haben, aber damit haben wir uns auch gleichzeitig erniedrigt. Schöpferische Liebe würde sich nie als Gott bezeichnen lassen. Ganz gleich, in welche Religion wir gehen, ganz gleich, welchen Gott wir sehen, ob das vergangene Götter sind oder die hantierenden, vermeintlich hantierenden Götter. Sie haben alle mit schöpferischer Liebe nichts zu tun, sondern sie sind entstanden als Menschen schon im eisernen Zeitalter, so viel Verirrung und Verwirrung in ihrem Kopf hatten, dass sie Götter zugelassen haben, Götter, die über ihr Leben entscheiden. Genau das ist nämlich, was schöpferische Liebe ausmacht, dass wir selber über uns entscheiden können. Wir haben, jeder einzelne Mensch trägt seine schöpferische Wahrheit in sich. Und deshalb wäre es so wichtig, die zu verstehen und zu begreifen. Solange wir das nicht tun, sind wir ständig fremdbesteuert und werden von irgendjemandem manipuliert, der uns sagt, was richtig und falsch ist. Deshalb genau dieses Spiel mit Hölle und Himmel. Es ist absolut, also dumm, an so etwas zu glauben. Es gibt keine Hölle. Schöpferische Liebe straft nicht. Sondern, ja, es gibt Dimensionen und es gibt Ebenen, wo wir reinrutschen können. Aber das ist unser Handeln. Wenn wir in einem Leben wirklich als Satansbraten wirken und schlimmste Dinge anrichten, dann muss uns klar sein, dass wir in der vierten Dimension nicht nahe am Licht ruhen können, weil wir stehen nicht damit in Resonanz. Aber das ist keine Hölle, sondern es ist immer noch die vierte Dimension, aber etwas abgerückt vom reinsten Licht. Wogegen jemand, der in wahre Liebe wirkt und agiert, aber es nicht wirklich vollständig gelingt, zum reinsten Licht zu werden und der Körper vergeht, wird er in die vierte Dimension eingehen, aber dem reinsten Licht sehr nahe. Aber es gibt in dem Sinne nicht Himmel und Hölle, so wie manche Religionen uns das weismachen wollen und damit uns wirklich schwach machen. Weil an so etwas zu glauben, ich frage jetzt wirklich mal, wer hat noch nie einen Apfel gestohlen? Und deshalb müssen wir in die Hölle? Das macht nicht schöpferische Liebe aus. Ich habe es eben schon mal angesprochen. Schöpferische Liebe liebt auch den schlimmsten Schurken auf dieser Welt. Ob wir jetzt in der Vergangenheit gehen, Menschen, die verantwortlich sind, dass vielleicht Millionen Menschen ihr Leben lassen mussten, oder auch diese Ereignisse, die jetzt im Osten stattfinden. Und ich sage nicht, dass der Osten alleine dafür verantwortlich ist, aber der Kriegsschauplatz für mich findet im Moment eben von Deutschland gesehen im Osten statt. Aber da ist der Osten nicht alleine für verantwortlich. Wenn es einen Konflikt gibt, gibt es immer zwei Seiten, die verantwortlich sind. Und da haben zwei Seiten, haben es nicht zu ihrer Liebe gefunden und können nicht über ihren Schatten springen, über ihr Ego und über ihre Rechthabereien. Das ist mit das schlimmste Elend, glaube ich, in dieser Welt, dass Menschen immer Recht haben wollen, anstatt vergeben zu können, um gemeinsam wieder zu einer Liebe zu finden und damit zum Frieden zu finden. Aber die Frage ist, will man das überhaupt? oder will man im Moment Millionen von Menschen in Angst und Schrecken setzen? Weil was macht ein Huhn, was Angst und Schrecken hat? Es läuft rum wie verrückt, es kann nicht mehr klar denken und das tun Menschen auch. Wer nicht mehr klar denken kann und in tiefster Angst lebt, der merkt gar nicht, wie er manipuliert wird und wie er von seinem Weg abgelenkt wird. Sie lassen sich alles verraten und verkaufen. Und ich glaube, mit dieser ganzen Geschichte, die da im Moment stattfindet, wo man die ganze Welt mit involvieren will, geht eigentlich nur darum, um möglichst viele in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie besser lenken und leiten zu können. Weil Menschen, die tatsächlich wissen, wer sie sind, sie brauchen wer, sind keine Politiker. Weil wir haben alle unsere Gesetze in uns. Jede einzelne Seele trägt ihre Liebe in sich geeint. Und wenn wir die begreifen, brauchen wir keine Gesetzbücher. Wir brauchen keine Polizisten, keine Juristen, keine Anwälte, weil wir alle in Liebe leben und das wir also in absoluter Brüderlichkeit. Unter Menschen, unter den Tieren, unter den Pflanzen. Wir werden nicht ausbeuten, sondern wir werden uns tatsächlich nur das nehmen, was wir zum Leben brauchen, um Licht hervorzubringen. Und alles, was wir mehr nehmen, dient nur dazu, Dunkelheit zu produzieren und Angst und Schrecken. Und das hat sich unsere Zivilisation zu einem Punkt entwickelt, wo wir im Moment stehen, wo die Menschen morgens wach werden und wollen am liebsten schon wieder einschlafen, weil sie gar nicht in diese Welt hinaustreten wollen.
Kannst du noch was über euer Zusammenleben in der Regenbogengemeinschaft sagen?
Nochmal bitte.
Euer Zusammenleben, welche Art von Gemeinschaft das ist, wie viele Menschen und was er macht und wie ist es strukturiert? Und
die Regenbogengemeinschaft hat sich entwickelt vor 16 Jahren, als ich einige Jahre in Deutschland eine schamanische Beratung durchgeführt habe und meine Frau Gabi mich dabei unterstützt hat. Und wir an einem Punkt gelangt waren, wo wir gesagt haben, wir wollen nicht einfach nur mit Kräutern wirken und agieren und Gesundheit schaffen, sondern wir wollen mehr Selbstverantwortung für jeden einzelnen Ratsuchenden. Jeder einzelne Ratsuchende sollte sich mehr darauf konzentrieren, sich selber zu begreifen, als einfach anstatt chemische Pillen Kräuter zu sich zu nehmen. Und so habe ich entschlossen, so nicht weitermachen zu wollen und habe ein Gebäude gesucht, eine Räumlichkeit gesucht, wo ich mit vielen Menschen gleichzeitig arbeiten konnte, um zu meditieren, um zu diskutieren, sich auszutauschen, Ängste zu verlieren und so weiter. Und aus den Jahren dieser schamanischen Praxis haben sich mehrere Personen gemeldet, die haben gesagt, Mensch, wenn du das da machst, das will ich unbedingt mit unterstützen. Ich möchte meinen Job hinschmeißen. Ich habe so viel positive Erfahrung an mir selbst, an Freunde, an Familienmitglieder erlebt, so dass ich das da unterstützen möchte und möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Und so hat meine Frau Gabi und ich haben uns entschieden, eine Jugendherberge in Süddeutschland zu erwerben, mit unseren persönlichen Mitteln, weil wir wollten, dass finanziell nicht irgendjemand anders damit involviert war. Das war unsere Vision, unser Traum, auf diese Weise Menschen zu helfen. Und meine drei Söhne und auch deren Mädels haben sich entschieden, ebenfalls ihre Jobs hinzuschmeißen, um unsere Arbeit zu unterstützen. Und so sind wir mit 14 Personen aus der Eifel in den Schwarzwald gegangen und haben aus einer alten Jugendherberge ein schamanisches Erholungsheim werden lassen. Das haben wir 1,5 Jahre geführt. Und nach 1,5 Jahren haben wir gemerkt, wir können so einfach gar nicht weiterleben. Es gibt zu viel Strukturen, zu viel Gesetze, Paragraphen, wo man mit Chemikalien das Haus reinigen muss, in den Toiletten Papierhandtücher anstatt ein Stoffhandtuch dahin zu hängen, was uns verboten war, und riesen Papierberge. Und alles, was ich den Leuten eigentlich lernen wollte, was Gabi und ich uns in den vergangenen Jahrzehnten angeeignet haben, dass man keine Chemie nutzen muss, sondern natürliche Stoffe wie Zitronensäure oder mit Essig und Alkohol und solchen Dingen, ein sauberes, hygienisches Zuhause schaffen zu können. Und konnten wir in diesem Haus nicht machen. Wer da reinkam, hat Chemie gerochen. Das ist einfach unglaubwürdig, wenn man den Menschen sagt, was sie tun, und man darf es selber nicht. Und so haben wir in 1,5 Jahren gesagt, das macht für uns keinen Sinn. Und haben sie entschieden, Deutschland zu verlassen. und haben dann über die Meditation, über die geistige Welt die Empfehlung bekommen, nach Afrika zu gehen. Und da haben sich im Schwarzwald viele Menschen uns mittlerweile auch angeschlossen, die begeistert waren von dem, was wir machten. Und so waren wir dann nicht mehr 14, sondern sind mit 21 Personen nach Afrika gegangen und haben dort eine Krankenstation aufgebaut und ein Kulturhaus und Ausbildungen für Jugendliche. Wir hatten 56 Waisenkinder in unserer Obhut, eine eigene Schule, wo die Kinder schulische Ausbildung bekamen. Und all diese Dinge waren von dem togoischen Staat untermauert, rechtfertigt. Und ich sag mal, wir als Gemeinschaft versuchen uns jeden Morgen in einer gemeinsamen Meditation auf einem gemeinsamen Nenner zu bringen. Und wir versuchen dreimal am Tag zusammen gemeinsam zu essen und nach dem Essen uns auszutauschen und zu sehen, wie können wir für die Gemeinschaft das Beste rausholen. Und so ist der eine irgendwo im Handwerklichen tätig, der andere ist in der Küche tätig, der andere ist im Garten tätig. So gibt es die Öffentlichkeitsarbeit, über Videos zu machen, YouTube und Podcast. Und so hat jeder so seine Steckenpferde entwickelt im Laufe der Jahre, wo er besonders sich drin hervorgetan hat und jeder, wo er auch gerne agiert und macht. Aber wir sprechen uns immer wieder über Tag ab, ob wirklich alles optimal effizient läuft oder ob wir uns irgendwie neu drapieren müssen, um das Optimale rauszuholen. Und sagen wir, gerade auch hier erleben wir das immer wieder, wie in der Vergangenheit, dass Menschen jetzt kommen und sagen, nach 3 Monaten habt ihr das da geschafft. Das ist dann für viele Menschen irgendwo gar nicht nachvollziehbar, weil wir eben auch keine Maschinen einsetzen. Aber es ist einfach diese Effizienz, dass wir all das, was wir tun, mit voller Überzeugung und damit mit ganzem Herzen tun, mit Liebe im Herzen, ganz gleich, was da zu tun ist. Und da können einfach 22 Erwachsene wahnsinnig mit bewegen. Und das eben auch in einer Zeit, die für andere Menschen denn oft gar nicht verständlich ist, dass das umsetzbar ist. Und ich sag mal, von der Struktur her, ja, ich bin der schamanische Berater dieser Gemeinschaft, nicht mehr und nicht weniger. Wenn die geistige Welt mir eine Information weitergibt, eine Empfehlung, einen Rat, trage ich den der Gemeinschaft vor. Und mitunter sind das auch Dinge, die ich selber nicht verstehen kann. Zum Beispiel im August 2020, wo es hieß, wir sollen Bulgarien verlassen, wo wir gerade ein Dorf aufgebaut hatten und eine 97%ige autarkes Leben entwickelt hatten und sollen das jetzt aufgeben. Da habe ich zuerst gedacht, das kann doch unmöglich sein. Wofür haben wir das jetzt alles gemacht? Wir haben jetzt vor ein paar Monaten einen 11 Meter tiefen Käsekeller von Hand ausgegraben und jetzt lassen wir das zurück. Ich habe dann auch 3-4 Tage gebraucht, mich damit auseinanderzusetzen, mich belehren zu lassen, raten zu lassen von der geistigen Welt. Viele Stunden in der Meditation verbracht, um das zu verstehen. Als ich es denn selber verstanden habe, begriffen habe, bin ich erst vor der Gruppe getreten und habe ihnen das vorgetragen, gesagt, das und das erwartet oder empfiehlt man uns. Auch die Gruppe ist mehrere Tage, sage ich gerne, schwanger mit gewesen und hat sich damit auseinandergesetzt. Jeder für sich alleine, in kleinen Gruppen, im großen Ganzen, zusammen meditiert, alleine meditiert, diskutiert. Und dann nach mehreren Tagen sind wir zusammengekommen und haben den gemeinsamen Entschluss gefasst, wo kein einziger sagte, kann ich nicht mittragen, sondern wir verkaufen. Wir werden die Meridian-Expedition durchführen, koste uns, was es wolle. Wir sehen, dass das unsere Verantwortung, unsere momentane Verpflichtung ist. Wir fühlen uns verantwortlich für diese Welt und wir wollen etwas tun, dass es so viel wie möglich Noahs sich entwickeln können, wie diese Welt braucht. Und das ist der Hauptgrund gewesen, dass wir damals Odrinzi verlassen haben. Aber bei uns gibt es keine Entscheidung, die dogmatisch von irgendjemand beschlossen oder angesagt wird, sondern die geistige Welt tritt an mir heran, weil ich innerhalb der Gemeinschaft derjenige bin, der da am feinfühligsten ist, der tiefste Kontakte hat. aber eben auch am meisten Zeit mit verbringe. Ich verbringe in diesem Sessel fast jede Nacht. Es gibt nur wenige Nächte, wo ich waagerecht in einem Bett ruhe, sondern seit vielen Jahren verbringe ich die Nacht in einer bestimmten aufrechten Kopfposition, wo mein Geist weiter wirken kann, auch wenn mein Körper tatsächlich ruht. Um eben im Kontakt mit anderen geistigen Wesen zu sein, Informationen zu empfangen, die ich dann erschlüssle und verfeinere. Und wenn ich dann verstehe und begreife, vor die Gemeinschaft trete und dann aber auch die Gemeinschaft den Zeit und Raum hat, selber Verset verstehen zu können, um dann wirklich mit ganzem Herzen, mit seiner ganzen Seelenkraft dahinter zu stehen, um dann eine gewisse Sache einfach umzusetzen. Und bei uns sind alle eigentlich gleichberechtigt. Es ist auch die 6 Kinder werden nicht ausgeschlossen, wenn wir diskutieren oder Besprechungen haben. Jedes Kind kann sich da Verset mit einbringen und gerade Kinder haben da oft Verset positive Gedanken, Ideen, wo manch Erwachsener mit seinem verkorksten Denken gar nicht drauf kommt. Also deshalb kann sich jeder zum Ausdruck bringen, aber bei uns ist es immer wichtig, dass wir alle dafür einstehen können, um dann mit einer Stimme zu wirken und zu agieren. Und das ist uns sehr wichtig, weil wir haben einfach in den 16 Jahren die Erfahrung gemacht, wenn das nicht ist, fahren wir nur mit halber Kraft und wir können gar nicht das umsetzen, was wir tatsächlich umsetzen können. Also warten wir lieber noch ein paar Stunden, ein paar Tage, bis auch der Letzte sich gefunden hat und dort einklingt und sieht, ja, das ist der richtige Weg. Aber wie gesagt, das können wir eigentlich nie über den Verstand wirklich machen. Wir müssen zu unserem Gefühl kommen und unsere Seele muss sich ausdrücken können. Und wenn das stattfindet, dann verstehen wir auch mit unserem Verstand, warum dieses oder jenes jetzt gerade richtig ist und warum vielleicht nur wir das jetzt gerade tun können. Nicht, weil wir Überwesen sind, sondern weil einfach mit all dem, was uns als Gemeinschaft ausmacht, dafür jetzt gerade eben der richtige Gemeinschaft sind, um das umzusetzen.
Jürgen, gibt es noch ein Thema, über das du gerne sprechen möchtest?
Ich glaube, ich habe so die wichtigsten Themen, die wir jetzt tatsächlich, die so zeitnah im Moment sind, angesprochen. Sag mal, ich habe den Meditationsgarten angesprochen. Wir laden alle Menschen dazu ein, auch gerade die Menschen in Deutschland. Und ich sag mal, das ist so mein Handicap. Ich spreche tatsächlich nur Deutsch. Ich kann meine Gefühle tatsächlich nur in der deutschen Sprache vermitteln. Ich habe die ganzen Jahre immer Dolmetscher, viele Dolmetscher um mich, die versuchen, meine Gefühle zu vermitteln. Aber das gelingt nie 1:1. Die mögen noch so gut Französisch oder Englischsprachig sein oder jetzt auch Spanisch. Aber 1:1 das rüberzubringen, was meine Gefühle sind, das kann ich im Endeffekt nur in Deutsch Verse tun. Und deshalb spreche ich ganz besonders alle Deutschsprachigen an. Wer auf der Suche ist, wir bieten uns an. Dieser Meditationsgarten steht jedem zur Verfügung, der wirklich ernsthaft auf der Suche ist, ihn zu nutzen. Jeder, der hier auf La Gomera eine Zeit verweilt, kann hier raufkommen, direkt an der Grenze des Nationalparkes, um die ganze Kraft, die ganze Liebe des Lorbeerwaldes zu nutzen, um vielleicht seine Liebe sich begreiflich zu werden. Und dafür ist dieser Garten entstanden. Und ja, dafür möchten wir alle respektvollen Ratsuchenden auffordern, diesen Garten zu nutzen, um ja vielleicht ein Stückchen mehr Liebe in diese Welt selber zu entwickeln und dazu beizutragen, dass diese Welt vielleicht noch ein ganzes Stückchen so weiterläuft. Sag mal, ich persönlich habe 6 Enkelkinder, die mit in der Gemeinschaft leben und ja, mir würde es freuen, wenn diese Kinder noch eine Chance hätten, etliche Jahre in diese Welt, ihre Seele zu Licht werden zu lassen und sich in diese Welt auszudrücken, weil diese Kinder eine ganz besondere Liebe in sich tragen. Und ja, ich gehe davon aus, dass die in absehbarer Zeit, in entsprechendem Alter, eben dazu bereit sind, diese Liebe anderen Menschen zu präsentieren, um anderen Menschen Mut zu machen. Und Das ist etwas, was mir seit vielen Jahren sehr, sehr, sehr wichtig ist, diesen Kindern auf einen bestimmten Weg zu bringen, ihren Verstand in eine gewisse Neutralität zu behalten, aber die entsprechende Bildung zukommen zu lassen, die man in der heutigen Zeit braucht. Aber dabei auf keinen Fall wäre so zu übersehen, dass es wichtig ist, dass man seine Seele über seinen Verstand zum Ausdruck bringt. Und deshalb hoffe ich eigentlich seit vielen Jahren darauf, dass dieser Tag kommt, wo diese Kinder das entsprechende Alter und die entsprechende Reife haben, das also tun zu können, um ja Menschen in dieser Zeit raten zu können. Und ich glaube, ja, Menschen, die wirklich mit ihrem ganzen Herzen, mit ihrer ganzen Seele raten, die gibt es in der heutigen Zeit aus meiner Sicht viel, viel, viel zu wenig. Die meisten Ratgeber sind alle so was von kopflastig, die suchen eigentlich selber Hilfe. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Und du bist hier und bietest eben die schamanische Beratung an, ne?
Wenn die Menschen. Also ich bin fast täglich hier und versuche all den Menschen auch persönlichen Rat zu geben, indem sie mir sagen, wo sie Hilfe suchen oder wo ihre Probleme drin liegen, sodass ich versuche, mit ihrer Seele und all was dahinter sich befindet, Kontakt aufzunehmen. Und ich bin tatsächlich ein Berater. Es kommt nicht aus meinem Verstand, aus meinem Intellekt, was ich da rate, sondern ich versuche eins zu eins das weiterzugeben, was die Geistigkeit des Ratsuchenden vermittelt. Ich bin eigentlich nichts wie ein Radio, den schaltet man ein oder lässt ihn ausgeschaltet. Deshalb, ich dränge mich niemanden auf, sondern ich bin hier. Man muss respektvoll hier hinkommen und anklopfen. Und dann bin ich gerne bereit, Menschen all das zu gewähren, was aus mir Verset entspringt, um Verset Menschen zu ihrer eigenen Seele zu führen oder ihre Seele vielleicht wieder vollständiger werden zu lassen und damit vielleicht auch mehr Gesundheit wieder zu erlangen und vor allen Dingen, um mehr Licht, mehr Liebe in diese Welt zu bringen.
Und welche Art von Problemen der Mensch hat, das spielt gar nicht so eine große Rolle?
Nein, also ich sag mal, in den letzten 25 Jahren sind Menschen mit den unterschiedlichsten Problemen gekommen. Da gibt es eigentlich fast gar nichts, was da nicht irgendwie also zum Vorschein gekommen ist. Ob das also Kinderlosigkeit ist, ob das Probleme wie also zwischenmenschlicher Art sind, die unterschiedlichsten Erkrankungen, das sind alles Dinge, die man fast immer wieder regulieren kann, wenn es nicht einfach der Verfall des materiellen Organismus zu weit fortgeschritten ist. Deshalb, wenn extreme Zellzerstörung schon stattgefunden hat, weil Seele schon wie lange nicht mehr auf den Gesamtorganismus einwirken kann, dann muss man sagen, dann sind einfach Grenzen gesetzt. Also ich möchte auf keinen Fall irgendwie etwas vermitteln, dass ich hier so ein Wunderheiler bin, hier kommt jeder hin, der hier lahm reingetragen wird und geht als Gehender wieder raus. Auch das haben wir in Afrika erlebt, aber das sind dann Dinge, die mit schwarzer Magie und Voodoo zu tun hatten. Aber das ist nicht, wir sind Normalität. Das, was ich heute anbiete, ist die Hilfe zum Selbstbewusstsein zu erlangen. Und da bin ich im Grunde genommen sowas wie ein Krückstock, weil jeder einzelne Mensch hat die ganze Wahrheit in sich. Und ich versuche nur, ihn vielleicht so ein klein bisschen hin und her zu schubsen, zu schütteln, dass er zu seinem Bewusstsein gelangt. Aber wir brauchen das alles eigentlich gar nicht. Ich sage mal, im goldenen Zeitalter gibt es keine Schamanen. Die braucht man da nicht. Da ist jeder sein eigener Schamane. Dieses eiserne Zeitalter, wo wir uns hinentwickelt haben, ist einfach so, dass es nur wenig Menschen gibt, die die Sensibilisierung noch entwickeln können, um mit der Geistigkeit in Kontakt treten zu können. Aber ursprünglich konnte das jeder Mensch.
Lieber Jürgen, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank.
Ja, Wolfram, ich bedanke mich auch, dass ich mir auf diese Weise in der Öffentlichkeit darstellen konnte. Das, was ich selber bewirke, aber auch was die Regenbogengemeinschaft versucht, in den letzten 16 Jahren darzustellen und sich versucht, anderen Menschen zu öffnen. Und ich wünsche allen interessierten Zuschauern ja, viel Mut und Hoffnung und Vertrauen in sich selber, um den wahren Weg zu gehen, um zu ihrer persönlichen Liebe zu verändern.
Ja, vielen Dank.